Menschen einzuhalten. Und deshalb beginnen wir gleich um 9.40 Uhr sollte der erste Teil abgeschlossen sein. Unser erstes Paper kommt von Herrn Pauli. Herr Pauli spricht über Grenzaufhebung als inhaltliches und methodisches Prinzip einer kosmogonischen Fundierung der Ethik bei Hans Jonas. Bitte schön.
Ja, schönen guten Morgen. Da hier die meisten aus Freiburg kommen, ist der Titel nicht im vollmundig, sondern auch vertraut, weil in Freiburg neigt man so ein bisschen zu barocken, vollmundigen Titeln. Ich hoffe, dass es am Ende nicht nur voll, dass ich nicht den Mund zu voll genommen haben werde mit dem, was ich jetzt Ihnen vortrage.
In Österreich ja auch.
Achso, dann danke ich. Super. Ich glaube, Philosophen
mit dem Barock kann ich mir auch
sagen. Gut. Als Hans Jonas sein ethisches Hauptwerk, das Prinzip Verantwortung von 1979, eines Tages einer Freundin zur Begutachtung vorlegte, lautete ihr Urteil, zitiere, so viel steht fest für mich, das ist das Buch, das der Herrgott mit dir im Sinn gehabt hat. Diese Aussage, vor allem der emphatische Hinweis auf den Herrgott, erstaunt zunächst. Nicht nur, weil es sich bei besagter Freundin um Hannah Arendt handelte, die im Übrigen so manches an der Schrift auszusetzen gehabt hat, sondern auch, weil ein Zusammenhang zwischen einer Verantwortungsethik, wie sie Jonas konzipiert, und dem Herrgott auf den ersten Blick sonderbar erscheint. Dennoch trifft Arendts Formulierung mitsamt ihrem religiösen Assoziationshorizont ins Zentrum der Jonasschen Ethik. Einer Ethik nämlich, die, und hier fällt nun dieses Wort, was wir dauernd jetzt hören, im weitesten und im übertragensten Sinn des Wortes grenzüberschreitend ist. In jedem nur möglichen Sinn des Wortes eigentlich. Denn Jonas' Werk formuliert in der Tat eine universale Ethik, die auf mannigfaltige Weise Grenzen überschreitet und aufhebt. Allein schon dadurch, dass jene Ethik ihren Anwendungsbereich gegenüber bis dato bekannten Ethiken enorm ausweitet. Jonas' Ethik geht es nämlich nicht nur um den moralisch integren Umgang des Menschen mit anderen Menschen, sondern sie erstreckt ihre Gebote auch auf andere beseelte und unbeseelte vor allem Lebens- und Seinsformen, bezieht gar den ganzen Planeten, den Kosmos und schließlich den Herrgott selbst mit ein. Diese Ausweitung ist bedingt durch diverse Grenzüberschreitungen bzw. Grenzaufhebungen, die Jonas sowohl inhaltlich als auch methodisch formal vollzieht. Und so verbinden sich nicht nur verschiedene philosophische Disziplinen wie Ethik mit der Physik, Kosmologie und Theologie miteinander, auch die Grenzen zu außerphilosophischen Diskursen werden übersprungen, wenn Jonas, wie kaum ein Philosoph neben ihm, darum bemüht ist, die aktuellsten Erkenntnisse der Naturwissenschaften in sein Denken zu integrieren. Jonas postuliert nicht nur, was im eigentlichen Sinne des Wortes seit Platon naturphilosophisches Denken heißt, er löst es gleichzeitig ein. Biologische Forschung und metaphysische Spekulationen werden ebenso aufeinander bezogen, wie physikalische Daten auf ihren philosophischen Dimensionen hinausgeleuchtet werden. Dabei scheut er auch nicht davor zurück, methodisch, Diskursives und Mythologisches sich gegenseitig erhellen zu lassen und gleichsam im hegelischen Sinne auch aufheben zu lassen. Es lässt sich nun aufzeigen, inwiefern solche formale Grenzaufhebung Konsequenz der Reflex auch des Inhaltes seines Philosophierens ist. Denn im Zentrum des Denkens Hans Jonas steht die kritische Hinterfragung und Nivellierung vermeintlich sakrosankter, gleichsam habitualisierter Grenzziehung innerhalb der philosophischen Tradition. Dies gilt sowohl für die kosmologischen Spekulationen wie auch für die anthropologischen Erwägungen und die ethischen Überlegungen Jonas. Alles drei Aspekte, die vor dem Hintergrund einer Grenzenüberschreitung in ein fruchtbares Miteinander gebracht werden können. So dass es sich am Ende ein eigentümliches Verhältnis von planetarischer Verantwortungsethik, so nennt man das, und ethischer Herrgottsbezogenheit à la Hannah Arendt erweisen wird. Ich möchte also zeigen, inwiefern Jonas die Grenzen zwischen Ethik, Naturphilosophie und theologisch-kosmogonischer Spekulation aufhebt und wie die jeweilige Grenzaufhebung zwischen diesen philosophischen Disziplinen inhaltlich einhergeht mit dem Aufbrechen tradierter Grenzziehungen wie denen zwischen Mensch und Tier, zwischen Beseelten und Unbeseelten, zwischen Schöpfung und Schöpfer. Zunächst zur Ethik. Die oben konstatierte Extensivität der Jonasschen Ethik, die den Begriff der Verantwortung des Menschen über andere Menschen hinaus auch auf Nichtmenschliches, Gegenwärtiges wie Zukünftiges bezieht, ist der Tatsache geschuldet, dass Jonas die Grenze zwischen Mensch und Tier, wenn nicht gar aufhebt, so doch zunächst stark hinterfragt. Die spätestens seit Descartes in der abendländischen Philosophie installierte qualitative Grenze zwischen Menschlichem und Animalischem, diese Grenze wird für Jonas nur mehr als quantitative Grenze akzeptabel. Zum philosophischen Hintergrund dieses, dem komme ich weiter unten noch. Weit davon entfernt, ein Bezirk bloß mechanischer Quasi-Automaten zu sein, wird die Fauna für Jonas so weit beseelter, dass der Mensch auch dem Tier gegenüber mit dem Gefühl gleichsam solidarischer Anerkennung auftreten muss. Für Jonas geht diese Auflösung einer qualitativen Grenze zwischen Mensch und Tier zugunsten einer bloß quantitativen Gradualität dabei nicht etwa einher mit einer Erniedrigung des Menschen, wie man das seit den frühen Tagen des Darwinismus immer befürchtet hat, also der großen Kränkung der Gegend der Moderne, sondern vielmehr mit einer Erhöhung des Tieres als achtenswerten Geschöpfes, das Anrecht hat auf verantwortungsbewusstes Verhalten ihm gegenüber. Dass damit nicht nur Menschen, sondern auch Tiere Referenzpunkt menschlich-ethischen Agierens sind, ist dabei nur das deutlichste Signal für Jonas' zentrale Strategie, eine Strategie, die ihm gestattet, immer wieder gesetzte Grenzen zwischen Seinsformen aufzuheben. Man könnte jene Strategie als Beseelung oder sachlicher als Subjektisierung der Natur klassifizieren. Solche Subjektisierung liegt Jonas am Herzen, da sie nicht nur eine Gemeinsamkeit zwischen Mensch und Tier stiftet, sondern auch die Verwandtschaft zwischen allem irgendwie Beseelten herausstellt und darüber hinaus potenziell auch die Integration von allem Unbeseelten in den ethischen Diskurs leistet. Wobei noch zu fragen sein wird, ob es sowas wie radikal Unbeseeltes bei Jonas überhaupt geben kann. Damit gehen wir jetzt von der Ethik in den nächsten Diskurs, nämlich Naturphilosophie und Kosmogonie. Hier nun führt die Begründung der Verantwortungsethik aus der praktischen Philosophie in den Bereich der Naturphilosophie und Kosmogonie, wie sie vor allem in Organismus und Freiheit von 1973 und schließlich besonders pointiert in Materie, Geist und Schöpfung von 1988 skizziert werden. Wandte sich Jonas gegen die kartesianische Mensch-Tier-Dichotomie, so radikalisiert er nun sein Veto gegen den Hiatus, dem Descartes zwei Substanzenlehre propagierte. Für Descartes gab es bekanntlich eine unüberwindliche Grenze zwischen res extensa einerseits und res cogitans andererseits, zwischen rationaler Subjektivität und ausgedehnter Materialität, zwischen denkendem Mensch und bloßen Dingen. Es ist bekannt, wie radikal der Kartesianismus diese Trennung betont und welch schier unlösbare Problem es für Descartes beispielsweise machte, dass man im Menschen ein Zusammen von diesen beiden Sphären findet, das eigentlich systematisch bei Descartes nicht vorgesehen war und was für Mühen es den Okkasionalisten später noch machte, hier eine befriedigende Antwort zu finden. Anders war Jonas. Für ihn ist, Zitat, Descartes hypostasierende Trennung von denkendem und ausgedehntem Sein sowohl logisch als auch phänomenologisch unhaltbar, Zitat Ende. Denn genau jenes Interagieren von somatischem und psychischem, das bei Menschen, bei den Tieren und rudimentär schon bei den Pflanzen, wie wir seit Aristoteles spätestens wissen, zu beobachten ist, nimmt Jonas als Indiz für die untrennbare Verbindung dessen, was bei Descartes strikt geschieden war. Geist und Materie sind nichts radikal Unterschiedenes, sondern stehen in einer komplexen Interaktion des beseelten Lebens, das sich als psychophysische Einheit konstituiert. Das beseelte Leben, das Jonas unter Hinweis auf Heidegger auch als Sorge charakterisiert, kommt nicht mehr nur der kartesianischen Denkinstanz Mensch zu, Jonas attributiert solche Sorgenstrukturen vielmehr allen Lebewesen. Zwar nicht als jeweils schon voll ausgebildete und differenzierte Subjektivität, aber doch als, Zitat, Dimension des Subjektiven, als ursprüngliche Begabung mit der Möglichkeit eventueller Innerlichkeit, Zitat Ende, als Telos sozusagen. Auch Pflanzen sind mitunter als mit Sorgen der Innerlichkeit begabt zu denken. Jonas geht sogar, ich kenne es von meinem Kaktus, also insofern, der klagt mich immer so an. Jonas geht sogar noch weiter, hebt die nächste Grenze auf, diejenige zwischen Belebtem und Unbelebtem. Denn jene Dimension der Innerlichkeit, die für beseeltes Leben konstitutiv ist, ist potenziell allem zuzusprechen, mithin gar dem Urspruch allen Werdens der Materie, von der Jonas sagt, Zitat, dass sie von Anbeginn schlafender Geist sei. Wie kommt Jonas zu diesem kühlen, spekulativen Fazit? Der empirische Befund, dass überhaupt Innerlichkeit, Geisthaftes, Subjektivität in Form menschlicher Individualität und menschlichen Denkens im Kosmos gibt, impliziert für Jonas den Schluss, dass der Ursprung dieses Geisthaften selbst irgendwie Geist gewesen sein muss. Insofern in ihm die Bedingung der Möglichkeit jener empirisch vorgefundenen menschlichen Subjektivität und Innerlichkeit angenommen werden müssen. Seine, wie er sie nennt, intuitive These lautet, Zitat, dass die erste schöpferische Ursache von Geist selber Geist sein muss. Zitat Ende. Jonas verwirft somit die Möglichkeit, dass ein Geistartiges aus etwas ganz und gar Ungeistigem entstanden und durch es bedingt sein könnte. Wenn man also von einer Urmaterie ausgehe, wie er das tut, die sich im Laufe der kosmischen Evolution derart ausdifferenziert habe, dass es zu subjektiver Innerlichkeit in Form des menschlichen Geistes kommen konnte, dann müsse im und mit dem Urknall eine entsprechende innerlichkeitsaffine und prinzipiell ratiomorphe Materie vorausgesetzt werden. Jonas spricht vom Zitat Postulat eines geisthaften Denkenden am Ursprung der Dinge. Als erste Ursache, wenn es nur eine gibt, als Mitursache, wenn es mehr als eine gibt. Das hieße, Materie ist Subjektivität von Anfang an in der Latenz, selbst wenn Äonen und dazu noch seltenstes Glück für die Aktualisierung dieses Potenzials nötig sind. So viel an Teleologie, sagt Jonas, lasse sich dem vitalen Zeugnis allein entnehmen. Der Materie und damit dem gesamten auch aus ihr geformten Kosmos, immanent sind also gewissermaßen Strukturen der Subjektivität, alles Sein partizipiert gewissermaßen an Identität. Beim Versuch, den spekulativen Gehalt dieses Wortes gewissermaßen angemessen zu beschreiben, häuft jetzt Jonas Formulierung auf Formulierung, die mich von ungefähr an ähnliche Ausführungen seit Platons, Timaios und anderen platonisierenden Autoren von Plotin bis Whitehead erinnern. Er ringt nämlich um eine Art und Weise sprachlichen Ausdrucks dessen, was da es über Prinzipien zu reden geht, sprachlich letzten Endes gar nicht mehr angemessen geleistet werden kann. Er nimmt also zu Metaphernsammlung, zum Spruch, die allesamt sehr stark aus dem platonischen Vokabular entlehnt sind. Da wird beispielsweise hinsichtlich der Subjektivität der Urmaterie und der Urstoffe gesprochen von zielorientiertem Streben, von Begabung, vom kosmogonischen Eros gar, der zur vollständigen Realisierung jener Subjektivität treibe, vom Schoß der Materie und seiner Sehnsucht, Geist auszubilden. Das ist ein Albertus Magnus-Zitat letztendlich, die Materie, die eine Sehnsucht nach Formung letztendlich hat. Diese Sehnsucht dabei aber selbst schon formal bestimmt und damit nicht mehr bloß materiell sei. Die Schöpfung der Kosmos ist vom Urknall an mit jenem Streben, jenem latenten Logos als Vorinformation und Plan ausgestattet. Kurz, der Kosmos als Ganzer und alles seine Komponenten sind von einer grundlegenden Affinität für Geistartiges vorstrukturiert. Somit inheriert allen Bezirken des kosmischen Seins eine Art Innerlichkeit als protosubjektive Struktur, als Bedingung der Möglichkeit von Bewusstsein und Leben überhaupt. Leben mit der Tendenz zu immer größerer Aktualisierung seiner latenten Subjektartigkeit. Der Kosmos selbst ist ein Lebewesen, dem gegenüber wir in die ethische Pflicht genommen sind. Klingt sehr platonisch, wenn man den Timaios anschaut, wo am Ende der Kosmos als das vollendete Lebewesen beschrieben wird. Da ist allerdings eine Verantwortung des Menschen dem gegenüber noch nicht die Rede. Bei Jonas ist das anders und das werde ich auch nachher erklären, warum. Angesichts solchen Befundes irritiert es jetzt kaum noch, dass der Mensch aufgefordert ist, sich auch dem zwar nicht menschlichen, aber nichtsdestotrotz subjektartigen und lebensaffinen gegenüber verantwortlich zu verhalten und es zu schützen. Bei dieser aufgezeigten Grenzaufhebung der bisherigen inhaltlicher Art, also der Nivellierung der Grenzziehung zwischen Geist und Materie, Belebtem und Unbelebtem, dürfte allerdings deutlich geworden sein, dass Jonas auch formal methodisch Grenzen aufgehoben hat, beziehungsweise sie drastisch überschritt, nämlich die Grenze streng begrifflicher Argumentation. Dessen ist sich niemand besser bewusst als Jonas selbst, der in Materie, Geist und Schöpfung nicht müde wird, das eigene Vorgehen entsprechend offenzulegen. Da heißt es dann, dass sich seine Schlüsse oft nicht, Zitat, logisch zu eigen machen, Zitat Ende, das sei ihm klar. Dass seine Thesen oft intuitiv seien, betont er ebenso, wie die eigenen darlegen als tastenden Versuch und mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Irrender, Zitat Ende, beschreibt. Dennoch gehöre solche Spekulation notwendig zur Philosophie, Zitat, diesem noblen, aber inexakten Beruf. Jetzt zum Schluss. Die konsequente Fortsetzung solcher Spekulationen manifestiert sich nun bei Jonas in seiner letzten und eigenwilligsten Grenzüberschreitung, mit der in einem neuen Diskursrahmen, jener kosmogonische Prozess, der mit dem Urknall anhob und sich dann in zunehmender Subjektivitätsausprägung differenzierte, jetzt näher illustriert werden soll. Denn Jonas überschreitet die Grenze vom begrifflich-diskursiven zum poetisch-narrativen, indem er sich in einer zwar begrifflich strukturierten, aber dennoch einer Erzählung artikuliert. Der tastende Versuch einer kosmologisch-metaphysischen Begründung planetarischer Verantwortungsethik, wie die Philosophen Spekulationen in Materie, Geist und Schöpfung darstellten, dieser tastende Versuch wird nun im Narrativ des Mythos auch wiederholt. Zwar bezeichnet Jonas diesen als Zitat Gestammel und Zitat armes Wort, doch dient auch dieses Stammeln der Letztbegründung verantwortlichen Handelns vor naturphilosophischem Hintergrund und darüber hinaus nun auch endlich explizit bezogen auf jene Instanz, deren Plan es nach Hannah Arendt war, dass einst Jonas das Prinzip Verantwortung schreiben sollte, dem Herrgott. In dem wahrscheinlich tiefsinnigsten philosophischen Mythos seit den Tagen Platons rekonstruiert Jonas nun nicht analytisch seine Kosmogonie, sondern er erzählt sie neu als Zitat Weltabenteuer Gottes und abermals im Dienste der Fundierung seiner Verantwortungsethik, die sich nun eines, Zitat, Stückes unverhüllt spekulativer Theologie bedient. Wenn ich vorher betonte, dass Jonas mit dem Erzählen eines Mythos streng genommen die Grenze zwischen diskursiver Philosophie und imaginativer Narration nicht so sehr überschreitet als aufhebt, dann deswegen, weil im Mythos diese Grenze streng genommen selbst aufgehoben ist, beziehungsweise der Mythos, zumindest der gelingende philosophische Mythos, wie ihn Jonas anstrebt, Diskursives und Narratives miteinander vermittelt. Jonas' Selbsteinschätzung, dass er mit dem Dichten eines Mythos, Zitat, den erlaubten Boden der Philosophie verlasse, Zitat Ende, ist insofern nicht ganz korrekt, denn sein Mythos bereichert gleichsam im Erzählen des diskursiv kaum oder nicht mitteilbaren auch den Horizont dieses diskursiven Philosophierens und ergänzt das philosophisch Erarbeitete um jene spezifisch appellative Dimension, die Jonas' Verantwortungsmitethik auszeichnet. Denn mitmotiviert ist sein, Zitat, hypothetischer Mythos, auch von der im 20. Jahrhundert dringlich gewordenen Theodizee-Problematik angesichts der konkreten historischen Erfahrung von Auschwitz. Je nun der Mythos, wie ihn Jonas insbesondere in der Gottesbegriff nach Auschwitz von 1984 vorträgt und auslegt. Ich werde dabei vorwiegend auf jene Aspekte dieses Mythos eingehen, die jetzt mit unserer Verantwortungsethik in Zusammenhang ziehen. Der Gottesbegriff, der mit diesem Mythos einhergeht, ist, glaube ich, einiges zu kompliziert bzw. zu komplex und zu problematisch, als dass wir ihn jetzt hier auch nur anreißen können. Zunächst eine gekürzte Version dieses Mythos. Im Anfang, aus unkennbarer Wahl, entschied der göttliche Grund des Seins, sich dem Zufall, dem Wagnis und der endlosen Mannigfaltigkeit des Werdens anheimzugeben. Und zwar gänzlich. Da sie eingegen das Abenteuer von Raum und Zeit, hielt die Gottheit nichts von sich zurück. Damit Welt sei und für sich selbst sei, entsagte Gott seinem eigenen Sein. Er entkleidete sich seiner Gottheit, um sie zurückzuempfangen von der Odyssee der Zeit, beladen mit der Zufallsernte unvorhersehbarer zeitlicher Erfahrung, verklärt oder vielleicht auch entstellt durch sie. Jeder Artenunterschied, den die Evolution hervorbringt, fügt den Möglichkeiten von Fühlen und Tun die eigene hinzu und bereichert damit die Selbsterfahrung des göttlichen Grundes. Die Schöpfung war der Akt der absoluten Souveränität, mit dem die Gottheit um des Daseins selbstbestimmte Endlichkeit willen einwilligte, nicht länger absolut zu sein. Ein Akt also der göttlichen Selbstentäußerung. Nachdem er sich ganz in die werdende Welt hineingab, hat Gott nichts mehr zu geben. Jetzt ist es am Menschen, ihn zu geben. Warum ist es gerade jetzt am Menschen, Gott zu geben, beziehungsweise, wie Jonas gesagt, Gott gegenüber verantwortlich zu verhalten? Denn der völlige Endlichkeit und dem Werden anheimgegebene Gott kann und muss, so die Pointe des Mythos nämlich, vom Menschen unterstützt werden. Mit dem Menschen kam allerdings im Werdeprozess das Moment hinzu, was sehr wichtig, aber auch sehr problematisch ist, nämlich das Moment der Freiheit im kosmischen Prozess. Einer Freiheit, mit der zum ersten Mal der Ausgang des göttlichen Wagnisses ungewiss wurde. Die bis dahin gegebene Unschuld des Lebens, die den Kosmos auszeichnete, bevor der Mensch auftauchte, ist mit Eintritt menschlicher Subjektivität aufs Spiel gesetzt. Und hier ist der Punkt, der Jonas' mythische Kosmogonie von ähnlichen Modellen der abendländischen Philosophie bei Hegel, später Schelling oder bei Friedrich Engels deutlich unterscheidet. Der göttliche Prozess ist zwar durchaus auf Vollendung, Rück- und Neugewinnung der absoluten göttlichen Natur hin angelegt, doch führt er leider nicht notwendigerweise auch zum Ziel. Gottes Weltabenteuer kann scheitern, just in jener Instanz, in der der Prozess seinen bisher höchsten Punkt erreicht hat, im Menschen und seiner Fähigkeit, auch das Böse zu tun oder konkreter, das Überleben der Menschheit zu riskieren durch unverantwortliches Handeln anderen Menschen und der Natur gegenüber. Hier treffen sich mythisches Erzählen und praktische Philosophie bei Jonas. Natürlich könnte man nun versuchen, den theogonischen Mythos wieder in die kosmogonische Spekulation rückzuübersetzen. Die radikale Selbstentäußerung Gottes entspricht dem Urknall, der Prozess der Rückkehr Gottes zu sich selbst, seine Ausbildung entspricht der kosmischen Evolution, das wachsende Gedächtnis des sich selbst im Prozess erfahrenden und immer reicher werdenden Gottes entspricht der allmählichen Ausdifferenzierung der anfänglichen Möglichkeiten zur Subjektivität etc. Doch verarmte solche Rückübersetzungen unter anderem jeden spezifisch appellativen Gehalt eines Mythos, der es zu einem schonenden und verantwortungsvollen Umgang mit allem kosmischen Sein mahnt. Der für die Theodizee-Frage, die Jonas' Mythos mitbestimmt, zentrale Aspekt, dass in Auschwitz nämlich Gott nicht etwa fern war und das Böse, das dort geschah, teilnahmslos geduldet oder gar ignoriert hätte, sondern dass vielmehr Gott selbst es war, der in Auschwitz litt, weil er nicht einschritt, nicht weil er nicht wollte, sondern weil er schlicht und einfach nicht konnte. Dieser Aspekt eines ohnmächtigen Gottes ist im gegenwärtigen Kontext schon deshalb relevant, weil er ein konkretes, mythisches Exempel dafür zeigt, wie der Mensch einmal auf katastrophale Weise Gott gegenüber gerade nicht seine Verantwortung wahrgenommen hat. Ich fasse zusammen. Indem Jonas sich mit seinem Mythos auf den Bahnen einer Art Prozesstheologie bewegt, die zugleich die Grenzen auch zwischen Schöpfer und Schöpfung, Gott und Mensch neu zu bedenken mahnt, demonstriert er, inwiefern eine Verantwortungsethik nicht nur konkreten ökologischen Notwendigkeiten und Pragmatismen geschuldet ist, sondern auch eine philosophisch konsequente Ableitung aus einem kosmologisch-theologischen, theogonischen Entwurf darstellt, in dem Erkenntnisse der Naturwissenschaft mit philosophischer Spekulation amalgamiert sind. Der Jonas'sche Imperativ, Zitat, handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden, oder negativ ausgedrückt, handle so, dass die Wirkungen der Handlung nicht zerstörerisch sind für die künftige Möglichkeit solchen Lebens, Zitat Ende, Dieser Imperativ gewinnt seine Dringlichkeit also auch dadurch, dass er in der Bewahrung der Möglichkeit menschlichen Lebens zugleich der Weg offen gehalten wird für das mögliche Happy End des Weltabenteuer Gottes. Es ist zwar nur ein Mythos, von dem Jonas, Zitat, glauben möchte, er sei wahr, Zitat Ende, aber gerade als philosophisch grundierte, appellative Geschichte des riskanten Weltabenteuers Gottes, auch um des Menschen willen, ist er, in den Worten Platons, ein schönes Wagnis. Ein Wagnis, uns unserer Verantwortung der Schöpfung und ihres Schöpfers gegenüber zu versichern. Ich danke Ihnen.